Im Protektorat. Erster Teil. Whitehall 1641 bis 1642. Die Vorherwelt. Weit über mir an der Decke die himmlische Krönung von Papa. Gott macht Papa zum König von England. Dicke Engelbabys begrenzen ihn mit Zweigen, purzeln durcheinander wie am Ende vom Ringelreigen. Zwischen den Seidenwolken von Mamas Kleid liege ich rücklings auf einem Samtkissen zu ihren Füßen, den Kopf halb in den Röcken versteckt. Jeden Tag eine andere Farbe, himmelblau, ein sanftes Rosé oder zitronengelb. Die Seide streichelte mir über Stirn und Wangen wie die Berührung einer Mutter. Wir sind im Banketthaus vom Weißen Palast, eine riesige Halle. So groß, dass der ganze Hofstaat reinpasst. Lange Reihen Fenster auf jeder Längsseite, eine Reihe oben entlang der Galerie und eine unten. In einem helleren Raum bin ich nie gewesen. Es ist fast so hell wie draußen. Das große Deckengemälde hat mein Großvater machen lassen, der vor Papa der König von England war. Und nach Papa wird Charlie König werden und dann sein Sohn und dann immer so weiter. Es gibt kein größeres Bild und keins mit mehr Gold in ganz England, vielleicht auf der ganzen Welt. Hier in der Halle fanden früher Maskenspiele statt. Ich kenne Erzählungen von echten Blitzen und Donner und Dingen, die aus dem Nichts auf einmal auf der Bühne erschienen. Das einzige Maskenspiel, das ich je gesehen habe, war auch gleichzeitig das letzte, das es gab. Ich war noch sehr klein. Mama hat geschienen. In durchsichtiger Helligkeit, ganz umgeben von Dunst, ist sie herabgeschwebt, wie die Götter. Es ging um böse Menschen, die wollten plündern und die heilige Quelle von Salmakis überfallen. Papa war König und hat sie gut gemacht und am Ende durften alle was von dem heiligen Wasser abhaben. Meine Geschwister und ich haben es oft nachgespielt. Das Lustigste beim Spielen war der Aufstand. Wir Jüngeren waren die Rebellen. Wir ballten unsere Fäuste und riefen, böser König, wir wollen auch aus der Quelle trinken. Dann versuchten wir an der Wache vorbeizukommen. Charlie, der Älteste, trat als König auf und sagte uns, wir sollten friedlich sein. Und wir wurden es. Aber manchmal, wenn Charlie nicht schnell genug war, schafften wir es, die Wache zu überfallen und zu töten mit unseren Holzschwertern. Wir tranken aus der Quelle und taten so, als hätten wir übermenschliche Kräfte. Echten Zauber wie bei den Festen im Banketthaus gab es bei unseren Spielen aber nicht. Das Banketthaus blieb danach ungenutzt. Die großen Fenster erhellten nur die Leere und in der Sonne tanzte der Staub. Als meine Schwester Mary heiraten sollte, waren wir dort wegen des Lichts, weil ein großes Bild von Mary gemalt wurde. Es sollte sie und ihren Bräutigam zeigen. Mary stand aber allein Modell für das Bild, weil der Verlobte war ja noch gar nicht da. Der Maler hat ihn dann erst nach der Hochzeit dazu gemalt. Mary trug ihr Hochzeitskleid. Es schimmerte silbern und war sehr edel, ausladend an den Hüften, machte den Oberkörper aber schmal, ganz so wie Erwachsenenkleider. In der riesigen Halle wirkte sie winzig klein und verloren. Ich habe mir vorgestellt, dass Mary auf einen Schlag so groß wächst wie Mama, wenn sie erst verheiratet wäre. Ist aber nicht passiert. Die Hochzeit war aufregender als alle Spiele, die davor waren. Der Tag, an dem wir es erfahren haben, war ein verflixter Tag. Wir mussten in den langen Gottesdienst, weil Sonntag war. Aber danach war immer unsere Spielzeit. Weihnachten lag noch nicht lange zurück und wir wollten mit unseren neuen Puppen Vater, Mutter, Kind spielen. Raus durften wir in diesem Jahr nur einmal am Tag zum Spazieren. Es war ein sehr kalter und nasser Januar. Der Himmel ein immergraues Höhlendach ohne Entkommen. Mary und ich hatten den ganzen Morgen schon überlegt, was wir spielen würden, wie wir die Puppen anziehen würden, was wir mit ihnen machen würden. Ärger würde es geben. Die Puppe Nettie wäre nicht brav gewesen. Ausbüchsen hätte sie wollen, eine Piratenseefahrt machen. So eine war sie. Und dann haben sie Mary weggeholt, als wir beim Umkleiden nach dem Gottesdienst waren. Mama und Papa wollten sie sehen. Mary war so überrascht, dass sie nicht protestierte. »Wart auf mich«, rief sie im Weggehen. Ich war dann allein im Spielzimmer. Die Puppen saßen in der Ecke und sahen mir beim Traurigsein zu. Hab geweint, bis ich nicht mehr konnte, bis die Ungerechtigkeit langweilig wurde. Aufhören mit dem Beleidigtsein konnte ich nicht. Mary sollte mich so finden. Es sollte ihr und allen leid tun, dass sie mich verlassen hatte. Also lag ich da, wie ich mich hingeworfen hatte, rollte mich klein auf die Seite. Ich konnte einzelne Huckel auf dem Teppich fühlen, zählen. mit dem Finger die Muster nachfahren. Mary kam nicht. Ich musste auch ohne sie ins Bett gehen. Die Ausziehmädchen wollten mir nicht sagen, wann Mary denn kommen würde, aber sie schoben wie immer zwei Bettpfannen unter die Decke. Ich legte mich mit dem Rücken zu Marys Seite, wollte meinen Schmerz an ihr auslassen. Irgendwann kam sie und es dauerte ewig, bis die Ausziehmädchen endlich weggingen. »Bessie«, Marys Stimme war aufgeregt, »Bessie, schläfst du schon?« Sie rüttelte an mir. Zur Antwort kriegte sie ein Grunzen. »Bessie, eine große Nachricht! Stell dir mal vor, rat doch mal, was es gibt!« Es fiel mir schwer, ganz starr liegen zu bleiben. Irgendwas Gutes war passiert. »Bessie, wach auf, ich muss es dir erzählen! Ich darf heiraten!« Die Neugier siegt über das Beleidigtsein. Ich drehte mich zu ihr um. Mary kniete auf allen Vieren über mir. Schatten und Licht vom Kaminfeuer spielten auf ihrem Gesicht. Sie war schon im Nachthemd, die Locken morgens noch sorgfältig eingedreht, strudelten nun aus ihrem Kopf. Es war tausendmal meine Mary. »Bessie, ich heirate! Ist das ein Traum? Zwick mich, ja du?« Ich zwickte fest. »Jetzt zwick du mich, damit ich auch wach bin.« »Bessie, ach Bessie, ich bin so aufgeregt. Ich weiß gar nicht, Papa sagt, ich bin die Rettung der Familie.« Ich kniete auch im Bett. »Ist es wahr? Ist es wirklich wahr?« »Wenn ich es dir doch sage, Papa und Mama haben es gesagt.« »Was denn?« »Na, dass ich heiraten werde und dass sie stolz auf mich sind. Bald schon, den Prinzen von Oranien. Oranien, klingt das nicht schön?« »Oranien«, wiederholte ich. »Oranien, wie ein Zauberland.« »Nicht wahr? Dort ist bestimmt immer Sommer und alles ganz bunt.« »Oder orange, bestimmt gibt's da Orangenbäume und so Häuschen mit Säulen ohne Wände, so offen, du weißt schon.« »Palivons, in so einem werde ich dann vielleicht wohnen.« Da tat sich in der gemeinsamen Freude ein Spalt auf, als mich Angst überkam. »Du wirst dort wohnen? In Oranien in einem Palivon?« »Ja, du Dummi, Eheleute wohnen zusammen, das ist doch klar.« »Eh klar, aber warum könnt ihr nicht hier wohnen?« »Weil, das machen Eheleute nicht.« »Stimmt doch gar nicht, hier im Schloss wohnen doch viele Eheleute.« Mary dachte angestrengt nach. »Ja, aber es gibt nur ein Königspaar, Mama und Papa. Zwei Königspaare können nicht in einem Schloss wohnen.« »Ein Königspaar.« Ich stellte mir Mary mit einer schweren Krone auf einem Thron vor. Neben ihr saß ein riesiger, bärtiger König. Es konnte mir nicht in den Kopf gehen, wie das gehen sollte, dass Mary von meiner Mary wie Mama und Papa werden sollte. »Du, Mary, nimmst du mich mit nach Oranien?« Ohne Mary sein müssen. Und wenn sie wirklich fortging? Mary und ich waren die einzigen Mädchen in unserer Familie, die einzigen Prinzessinnen. Alles, was ich erlebte, erlebten wir zusammen. Im Sommer 1640 ist mein Bruder Henry auf die Welt gekommen. Ich erinnere mich an einen dunklen, stickigen Raum, ein feucht-süßlicher Geruch, ein blutiges Laken auf dem Bett und Mama auf dem hölzernen Stuhl. Nackt und zusammengedrückt, Bauch und Brüste eine riesige Wölbung. Zwischen ihren Schenkeln die dunklen Haare, blutige Fingerflecken der Hände, die ihre Beine auseinanderdrückten. Unter ihr ein schleimiges rotes Bündel an einer langen weißen Wurst, die aus Mama herauskommt. Es war unser Geheimnis, Mary und meines. Wenn wir darüber sprachen, senkten wir die Stimmen. Wir kicherten und ahmten unsere pressende Mutter nach. Einer unserer Witze war es, uns über einen Stuhl zu hocken und ein angestrengtes Gesicht zu machen. Ein Babykacken, flüsterten wir, wann immer von einer Geburt berichtet wurde. Manchmal spielten wir aber auch in aller Ernsthaftigkeit nach, was wir über das Kinderkriegen wussten. Heimlich nachts, wenn wir schlafen sollten. Eine von uns schob sich ein Kissen unter das Nachthemd und hielt sich die Hände an den Bauch. Die andere spielte Hebamme, führte die Schwangere im Zimmer herum unter Protest und redete ihr gut zu. Manchmal griff sie mit der Hand unter das Hemd und holte eine Puppe unter dem Nachthemd hervor. Manchmal starb die Schwangere und die Hebamme deckte sie ehrfürchtig mit dem Laken zu.